Gleichstellung und Diversität nach außen zu kommunizieren ist wichtig, aber
wieso werden die guten Geschichten, die Frauen zu erzählen haben, nicht wahrgenommen? Frauen haben auch sehr gute Geschichten aus der Wissenschaft zu erzählen, die werden aber häufig nicht so wahrgenommen oder wenn sie im Team arbeiten, dann erzählen die Männer dann die Geschichten.
Diese Stereotypen-Vorstellungen beeinflussen nicht nur die Einschätzung von anderen, sondern die können halt auch die eigene Einschätzung, die Selbsteinschätzung beeinflussen.
Wir sehen auch eine Gefahr darin, dass bei diesem engen Blick auf Exzellenz ein Teil der Talente einfach verloren gehen oder auch Menschen keine Lust mehr haben, wissenschaftlich tätig zu sein, weil das gar nicht ihren Wertvorstellungen, ihren Wünschen an gute Wissenschaft entspricht. Und da müssen wir ein Umdenken haben.
Die Wissenschaft, der Podcast über Challenges und Chancen für Forscherinnen. Und ich bin euer Host, Charlotte Seitz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute mit einem Thema, das meiner Meinung nach noch viel zu wenig Beachtung bekommt, über das wir uns dringend unterhalten sollten, nämlich über die fehlende Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen. Das nennt man eben auch Gender Visibility Gap und darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Ute Klammer und Eva Wengschind von der Universität Duisburg-Essen. Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Sie haben das Projekt Exenco ins Leben gerufen. Das steht für Exzellenz, Entdecken und Kommunizieren. Und in dem Projekt geht es um die Sensibilisierung und Kompetenzentwicklung zum Thema Exzellenz und Gender für Postdocs und andere Akteure der Hochschulkommunikation. Es geht also um den Zusammenhang zwischen Sichtbarkeit, Leistung und Geschlecht. Das Projekt hat ungefähr vor 2 Jahren gestartet. Das heißt, es gibt vielleicht auch schon die ersten Erkenntnisse, über die wir heute sprechen können. Und darauf freue ich mich sehr. Vielleicht darf ich Sie, Frau Professor Klammer, am Anfang bitten, mal kurz noch etwas zum Projekt zu sagen oder wie es überhaupt zu der Projektidee kam und warum Sie das gestartet haben.
Ja, das mache ich gerne. Das Projekt hatte ein Vorläuferprojekt und in diesem Vorläuferprojekt haben wir uns mit Gleichstellungspolitik an Hochschulen beschäftigt und vor allem auch der Frage, was Professoren und Professorinnen, die wir so als Gatekeeper für Gleichstellung betrachten, weil sie ja Leute einstellen und auch fördern, Frauen und Männer, junge Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, was die eigentlich von Gleichstellung wissen und wie sie das beurteilen und wie sie das in ihrem Handeln umsetzen. Und obwohl das gar nicht das Hauptthema war, sind wir immer wieder darauf gestoßen, dass sie uns gesagt haben, ja, Gleichstellung ist ja gut, aber. Und da kam vor allem so eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen Exzellenzkriterien und Gleichstellungsansprüchen. Das heißt also, einerseits wird immer gefordert, nur die besten Auslese zu machen, nur die allerbesten Leute einzustellen. Und dann kommt dann so die Gleichstellungsbeauftragte und sagt, ja, aber jetzt müsst ihr mal eine Frau hier berufen als Professorin. Und das war so der Anlass zu sagen, hoppla, hier ist doch irgendwas schiefgewickelt. Das kann doch nicht stimmen, dass Gleichstellung immer in Kontrast zu Exzellenz gesehen wird. Und da haben wir angefangen, uns auch mit dem Exzellenzbegriff stärker zu beschäftigen und zu sehen, das ist eigentlich ein sehr eingeschränkter Blick auf Exzellenz und die Exzellenz, die viele Wissenschaftlerinnen haben, vielleicht etwas anders, auch andere Wertvorstellungen, andere Arbeitsweisen, die wird oft gar nicht richtig gesehen. Das heißt, die Frauen kommen da nicht mit ihren Leistungen richtig durch. Und das war so der Anlass zu sagen, wir müssen uns sowohl mit Exzellenz beschäftigen, als auch mit Sichtbarkeit von dem, was geleistet wird in der Wissenschaft. Und dann kam uns gerade zurecht eine Ausschreibung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die 2020 den Förderschwerpunkt Innovative Frauen im Fokus initiiert hat. Und da ging es darum, genau wissenschaftliche Leistungen und innovative Ideen von Frauen in der Gesellschaft sichtbarer zu machen und so auch einen Beitrag zur Gleichstellungspolitik in Deutschland zu leisten. Und da haben wir uns dann damals mit diesem neuen Projekt Exenco beworben, Exzellenz entdecken und kommunizieren, Sensibilisierung und Kompetenzentwicklung zum Thema Exzellenz und Gender für Postdocs und Akteurinnen der Hochschulkommunikation. Etwas sperriger Titel, aber es geht eben wirklich darum, wie kann man die Sichtbarkeit von Frauen auch noch stärken und wie kann man vor allem die Hochschulkommunikation, die das teilweise noch gar nicht als ihr Thema sieht, hier stärker einbinden und wie kann man auch ein gewisses Empowerment erreichen, dass Frauen auch mal zeigen, was sie hier leisten. Und deshalb betrachten wir eben Frauen in der Postdoc-Phase, aber überhaupt Postdocs, die noch so auf dem Weg der wissenschaftlichen Karriere sind.
Das sind also auch sehr viele Zuhörerinnen, für die das, glaube ich, ein wichtiges Thema ist. Das heißt, es geht einerseits darum, ein bisschen zu evaluieren, wie Sichtbarkeit und Exzellenz zusammenpassen und dann aber auch in die Umsetzung zu gehen, wie man da etwas ändern kann. Wie haben Sie denn bei dem Projekt gestartet? Was waren so die ersten Schritte? Wo stehen Sie gerade? Und vielleicht könnten Sie auch einen ganz kurzen Blick in die Zukunft werfen, was noch in dem Projekt bevorsteht.
Ja, das Projekt hat in der Tat mehrere Bausteine, die wir nacheinander bearbeiten. Und es ist explizit ein Forschungs- und Praxisprojekt. Das heißt, es geht sowohl um die Erforschung der Zusammenhänge, was steht eigentlich dahinter, was für Vorstellungen haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, aber auch Personen aus der Öffentlichkeitsarbeit und Hochschulkommunikation für Ideen von Exzellenz und Leistung. Aber auch von Öffentlichkeit, wer will wie und kann wie öffentlich sichtbar werden. Das heißt, wir haben erstmal eine Interviewstudie gemacht mit den verschiedenen Zielgruppen. Über 50 lange Interviews wurden da geführt, sowohl mit der Hauptzielgruppe der Postdocs, also Personen, die ihre Doktorarbeit abgeschlossen haben, aber noch auf dem Weg der wissenschaftlichen Karriere sind, aber auch eben mit Personen aus der Öffentlichkeitsarbeit der Hochschulen, auch mit Gleichstellungsbeauftragten und wenigen etablierten Professorinnen, um zu sehen, wie sind die denn mit dem Thema umgegangen. Das ist so der erste große Baustein. Da sind die Interviews alle abgeschlossen worden im ersten Projektjahr. Aber da wird noch fleißig ausgewertet hier im Team. Es entstehen noch Publikationen. Dann haben wir letztes Jahr Dialogworkshops gemacht. Und zwar sind wir an 4 Universitäten, Hochschulen, die sozusagen mit dem Projekt die Projekthochschulen sind. Und an denen haben wir jeweils einen größeren Dialogworkshop durchgeführt, der auch sehr interessant war, wo wir die verschiedenen Gruppen zusammengebracht haben in einen Dialog. Und jetzt sind wir gerade in der dritten Stufe quasi in der Vorbereitung von, wir haben sie anfangs Sensibilisierungsworkshops genannt, aber es geht einfach nochmal darum, mit den verschiedenen Gruppen dann einzeln zu klären, wie können wir hier weiter vorgehen, um ein neues Verständnis von Exzellenz zu erlangen, aber auch eben stärker zu uns zu fragen, wie können Leistungen sichtbar werden, Kommunikationsstrategien erarbeitet werden, wie können auch zum Beispiel, wie kann ich mich verorten als junge Wissenschaftlerin zwischen dem Anspruch, immer in meiner Scientific Community sichtbar zu sein und andererseits aber auch in der breiten Öffentlichkeit, also in der Gesellschaft sichtbar zu sein. Solche Sachen besprechen wir da. Das ist gerade in Vorbereitung. An jeder der Hochschulen werden da 3 Workshops stattfinden und es wird am Ende nochmal eine größere Konferenz geben, Ende des Jahres. Und da wollen wir auch sozusagen Tools entwickeln oder eine Handreichung dafür, um aus unseren Projekten dann auch so einen gewissen Rollout zu ermöglichen, dass andere davon profitieren, auf was wir hier gestoßen sind.
Also das geht dann auch ganz stark in die Umsetzung.
Auf jeden Fall.
Sie haben schon angesprochen, Sie haben eben nicht nur mit den Betroffenen, großteils Postdocs oder Juniorprofessorinnen gesprochen, sondern eben auch mit Personen, die an dieser Schnittstelle sitzen, also zum Beispiel AkteurInnen der Hochschulkommunikation. Warum sind die denn besonders interessant? Was tragen die zur Sichtbarkeit von WissenschaftlerInnen bei?
Wir haben ja im Vorfeld der Studie haben wir ja recherchiert, was gibt es an Best Practice Gleichstellungsmaßnahmen an Hochschulen, und da führt die Deutsche Forschungsgemeinschaft eine Toolbox, in der halt alle verschiedenen Programme, Möglichkeiten aufgelistet sind, und da sind diese bisher gar nicht aufgetaucht, und dabei sind diese eigentlich von zentraler Bedeutung, weil sie halt, wie Sie auch gerade sagten, an der Schnittstelle sitzen, an der Schnittstelle zwischen diesem Kerngeschäft von Hochschulen, Lehre und Forschung, aber andererseits der sogenannten Öffentlichkeit. Das ist ein breiter Begriff, es gibt ja verschiedene Öffentlichkeiten. Diese haben ja ein legitimes Interesse daran, zu erfahren, was an Hochschulen läuft. So, das ist ja auch der gesellschaftliche Anspruch. So, und diese Leute, die in der Hochschulkommunikation arbeiten, leisten diesen Transfer mit. Ja, also dass beispielsweise, wenn eine Forscherin, ein Forscher etwas herausgefunden hat, wird in der Regel eine Pressemitteilung oder sollte zumindest eine Pressemitteilung versendet werden und diese wird dann an die Hochschulkommunikation übermittelt oder eine Medienredaktion, Fernsehen, Radio macht einen Beitrag und sucht eine Expertin, einen Experten zum Thema, ich weiß nicht, Energie. Dann wird meistens bei diesen Schnittstellen angerufen, kennt ihr nicht jemanden, mit wem kann ich sprechen? Also dementsprechend sind diese Personen sitzen praktisch ja an der Quelle so des Wissens darüber, was an der Hochschule läuft und auch darüber, was gerade so gesellschaftlich ja brennt oder von hohem Interesse ist. Und dementsprechend fanden wir, dass diese Personen eine hohe Gestaltungsmacht haben, potenziell, und dementsprechend auch dafür sorgen können, dass Wissenschaftlerinnen auch sichtbar werden mit ihren Leistungen.
Das heißt, die können ein bisschen lenken oder steuern, welche Anfragen dann zum Beispiel an welche Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen weitergegeben werden. Das ist so ihr Ansatz, oder? Dass die überhaupt vermitteln zwischen Medienanfragen oder Öffentlichkeitsanfragen, genau. Wissenschaftskommunikation und den Forschern.
Richtig, weil sie verfügen ja eigentlich auch über viele Kontakte, ja. Also die sind selbst meistens sozialisiert worden, also beruflich sozialisiert worden in zum Beispiel lokalen Redaktionen, haben ein Volontariat gemacht oder wollten Journalistin werden und sind dann gewechselt in die Hochschulpressearbeit und verfügen dementsprechend halt auch über ein Know-how, wie Redaktionen ticken und Kontakte zu regionalen, aber auch überregionalen Medien. Sie sind dafür beauftragt, von der Hochschulleitung den Internetauftritt zu gestalten. Also was kommt auf die Startseite der Universität? Wer wird vielleicht vorne auf einem Bild gezeigt? Zunehmend immer wichtiger sind die Social-Media-Auftritte, die Social-Media-Profile von Universitäten. Auf welchen Kanälen werden wir als Universität sichtbar und mit was und mit wem?
Und wie war Ihr Eindruck jetzt von den Interviews? Ist es so, dass bei diesen Akteurinnen eine Art Unconscious Bias besteht? Oder ist es vielen vielleicht eben nicht bewusst, dass es da eine Diskrepanz gibt zwischen der Sichtbarkeit von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und deswegen braucht es eben diese Sensibilisierung? Oder sind wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt?
Ja, das war ganz spannend. Also wir haben gefragt, inwieweit sie für die Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen was tun können. Und das war bemerkenswert, dass einerseits sie gesagt haben, ja, wir haben natürlich so etwas wie eine Gatekeeper-Funktion dahingehend, dass sie erstmal gucken, okay, ist das überhaupt eine Nachricht wert? Ja, was ist überhaupt eine gute Geschichte? Das ist auch ein sehr zentrales Kriterium für die Frage, was auf welche Weise nach außen kommuniziert wird. Und passt diese Nachricht jetzt auch so zu dem, was wir uns als Universität auf die Fahne schreiben, so zu unseren Kommunikationsleitlinien? Und jetzt vielleicht ein O-Ton einer Leitungsperson aus dieser Gruppe. Sie hat gesagt, ja, ich denke, dass Hochschulkommunikation selektiert. Ja, die kann verstärken oder unterdrücken, sowohl in der internen Kommunikation als nach außen. Und zugleich hat diese Leitungsperson gesagt, kann die Hochschulkommunikation keine Welten erschaffen. Sie ist nämlich von der Hochschulleitung stark abhängig und kann eigentlich keine eigene Agenda entwickeln. Und dementsprechend hat auch in diesem ganzen Akteursgefüge auch die Hochschulleitung eine Agenda-Setting-Funktion. Also der eigentliche Job ist es ja, Themen zu posten gegenüber anderen Themen. Auch ist angekommen, ja klar, Diversität, Gleichstellung, Gender, das sind alles wichtige Themen, die decken wir auch ab, da achten wir drauf. Jedoch entscheide, dass so das gängige journalistische Kriterium einer guten Geschichte darüber, welches Thema dargestellt wird und welches nicht.
Aber das sind einfach sehr viele verschiedene Ansprüche auch an diese Personen, denke ich mir. Das heißt, die haben nicht nur, natürlich jetzt im Interesse von Wissenschaftlerinnen ist diese Gender Visibility, Erhöhung der Sichtbarkeit und dann hat die Hochschulleitung Vorstellungen. Man muss sich wahrscheinlich auch abgrenzen gegenüber anderen Hochschulen oder anderen Forschungsprojekten. Also ich stelle es mir auch sehr schwierig vor, diese Ansprüche alle zu erfüllen.
Also ein Redakteur sagt, er würde immer die journalistischen Kriterien anwenden, die ihm früher auch in der Lokalredaktion beigebracht wurden. Also wenn wir wissen, das würden auch Medien aufgreifen, wissen wir, dass die Nachricht gut ist. Das ist so seine Konklusion.
Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein bisschen ein Kreislauf ist, wenn eben ein Wissenschaftler schon mal in den Medien ist mit einem Thema, dann wird der ja auch viel häufiger gefunden und wahrscheinlich umso häufiger wieder angesprochen und kontaktiert oder von der eigenen Hochschule vielleicht repräsentiert. Das heißt, es müsste eigentlich für diese Akteurinnen ein Schwerpunkt sein, dann speziell Wissenschaftlerinnen zu fördern, damit sie überhaupt erst mal diese initiale Sichtbarkeit bekommen, oder? Dass man das dann aufgreifen kann.
Ja, und auch ein vielfaches Argument war, es komme letztlich auf das Thema an und nicht, ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist, der diese Forschung gemacht hat.
Das wäre natürlich in der Zukunft sehr wünschenswert, wenn es auch gar nicht mehr um das Geschlecht gehen müsste, sondern nur noch um die Forschung selbst. Vielleicht nochmal ganz kurz auf die Interviewfragen zurückzukommen. Was waren denn da so die häufigsten Aussagen oder auch die eindrucksvollsten Aussagen?
Also ganz ähnlich auch zu der Studie, die wir vorher gemacht haben, also zum Gleichstellungswissen und Gleichstellungshandeln von Professorinnen, also was auch Ute Klammer vorhin zusammengefasst hat mit Gleichstellung ist gut, aber, ja, und so ein ähnliches Muster haben wir auch jetzt bei den AkteurInnen der Hochschulkommunikation identifizieren können. Ja, Gleichstellung und Diversität nach außen zu kommunizieren ist wichtig, aber die gute Geschichte macht es letztlich aus. Und da finden wir, sollte noch stärker reflektiert werden, inwieweit diese Personengruppe praktisch noch stärker ihre Gestaltungsmacht auch ausspielt und das Thema wirklich ganz bewusst angeht.
Wenn ich vielleicht noch eine Sache ergänzen darf, wir sind natürlich nicht dagegen, dass die guten Geschichten erzählt werden. Wir fragen uns nur, wieso werden die guten Geschichten, die Frauen zu erzählen haben, nicht wahrgenommen? Das heißt, unsere Hypothese ist einfach, und das zeigt sich ja auch, Frauen haben auch sehr gute Geschichten aus der Wissenschaft zu erzählen. Die werden aber häufig nicht so wahrgenommen. Oder wenn sie im Team arbeiten, dann erzählen die Männer dann die Geschichten, die aber gemeinsam erarbeitet worden sind. Und das ist so der Punkt, wo man sagt, da müssen wir nochmal genauer hinsehen. Ja? Und nicht einen Teil der guten Geschichten sozusagen unter den Tisch kehren.
War das denn von den Postdocs auch so in den Interviewfragen abgebildet, dass sie sich vielleicht nicht ausreichend repräsentiert fühlen oder dass sie überhaupt unter so einem großen Druck stehen, um diesem Exzellenzanspruch zu entsprechen? Wie war da Ihre Erfahrung?
Also da haben wir eindeutig festgestellt, dass die Sichtbarkeit nach außen bei den Postdocs, sprich Wissenschaftskommunikation, das spielt keine so bedeutsame Rolle in dieser Karrierephase. Denn um Sichtbarkeit zu erlangen, braucht man praktisch das gute Feedback der eigenen wissenschaftlichen Community, das heißt der Leute aus dem eigenen Fach. Und wie erlangt man die, indem man einen guten Artikel veröffentlicht, am besten in einer sehr renommierten Fachzeitschrift. Und das ist das, was diese Personengruppe sehr umtreibt. Und die sagen, ja klar, sicher, Wissenschaftskommunikation ist auch wichtig, wenn ich Zeit dafür habe.
Also die Ressourcen fehlen diesen Personen einfach.
Das ist uns nochmal richtig klar geworden im Projekt, dass es eigentlich zwei unterschiedliche Arenen der Sichtbarkeit gibt, in denen sich Wissenschaftlerinnen und auch, also beiderlei Geschlechts oder aller Geschlechter bewegen müssen oder sollten. In der Postdoc-Phase, bevor man so richtig etabliert ist und vielleicht auch nachher noch, steht sicherlich die Sichtbarkeit in der eigenen Scientific Community, in der eigenen Fachgruppe ganz oben, sowohl intern in der Uni sichtbar zu sein, als auch national, international, das steht ganz oben. Aber dann kommt eben die Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit dazu und letztlich spielt auch das dann eine große Rolle für weitere Karrierechancen. Und da gibt es grundsätzlich Unsicherheit, auch bei Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, weil die ja in ihrer Karriere darauf auch nicht vorbereitet werden, diese verschiedenen Arenen zu bespielen. Das ist jetzt nicht nur ein Gender-Problem, sondern was kann ich eigentlich von meiner Forschung zeigen? Wem soll ich es zeigen? Soll ich damit wirklich proaktiv in die Öffentlichkeit gehen oder warte ich, bis ich angesprochen werde? Solche Fragen stellen sich eigentlich grundsätzlich in der Wissenschaft und die sind wichtiger geworden, weil wir eben viel mehr Öffentlichkeit auch verlangen von der Wissenschaft.
Ja, die Wissenschaftskommunikation bekommt ja auch immer mehr Bedeutung und wird teilweise auch schon als Anforderung in Projektförderanträge oder in Berufungen oder so hineingeschrieben. Wenn euch das Thema interessiert, hört euch bitte auch unbedingt die letzte Podcast-Folge an. Da geht es nämlich um das Thema Wissenschaftskommunikation für WissenschaftlerInnen. Wir sehen, das ist immer wieder ein großes Thema bei diesen Querschnittsthemen. Ja. Vielleicht darf ich Sie dann noch fragen, weil wir jetzt sehr oft über das Thema Exzellenz gesprochen haben. Was ist denn jetzt eigentlich diese ominöse Exzellenz? Wie wird die definiert? Vielleicht von außen oder auch von den betroffenen Personen, von den Postdocs? Und wie hängt das dann mit der Sichtbarkeit zusammen?
Ja, Exzellenz, dieser Exzellenzbegriff hat ja in Deutschland durch die ganze Exzellenzinitiative sehr Aufwind gewonnen. Und als ich anfing als Wissenschaftlerin, war Exzellenz nicht das Kriterium. Aber heute reden alle über Exzellenz und die Exzellenzinitiative. Und wir beobachten, dass sich da ein Exzellenzbegriff entwickelt hat, der gar nicht mehr groß hinterfragt wird und der als selbstverständlich genommen wird. Das ist uns schon in dem Vorgängerprojekt aufgefallen, dass alle über Exzellenz reden, ohne noch zu hinterfragen, was ist eigentlich gute Wissenschaft und wie sollte sie gestaltet sein oder wie möchte ich sie eigentlich gestalten? Und man kann das gut auch an Ausschreibungen für Professuren sehen, dass es immer um die gleichen Sachen geht. Es geht um hochrangig publizierte Artikel in referierten Zeitschriften, es geht um die Einwerbung von Drittmitteln, es geht aber auch um sowas wie internationale Mobilität. Und da haben sich Kriterien zu scheinbar, also unhinterfragten Exzellenzkriterien entwickelt, die sich sehr auch teilweise unter Ausschluss der Frauen in der Wissenschaft entwickelt haben. Also Frauen haben ja erst seit gut 100 Jahren überhaupt Zugang zum Wissenschaftssystem in Deutschland und da es ist noch so eine ganz starke männliche Hegemonie da, die zu diesen Kriterien geführt hat, die vielleicht nicht alles abbilden. Ich nenne jetzt nur das Beispiel Mobilität. Warum muss jemand unbedingt Auslandsaufenthalte gehabt haben? Man kann auch vielleicht anderweitig international kommunizieren. Gerade für Frauen in dieser Postdoc-Phase, die oft auch mit Kinderbetreuung und Ähnlichem verbunden ist, aber nicht nur aus diesem Grund, ist das aber oft schwieriger, solche Kriterien zu erfüllen. Das heißt, die sind nicht geschlechtsneutral. Und was auch wichtig ist, wir haben ja jüngere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gefragt, was betrachten Sie denn als Exzellenz? Was ist denn in Ihren Augen gute Wissenschaft und wie möchten Sie als Wissenschaftlerin arbeiten? Und da kommen andere Kriterien und ein breiteres Kriterienspektrum. Zum Beispiel gesellschaftliche Relevanz ist Ihnen wichtig. Oder nicht nur solche Forschung zu machen, von der man glaubt, gut publizieren zu können, weil da irgendwie eine Nische ist, sondern etwas, was man selber als wichtig betrachtet oder als interessant betrachtet. Und auch gute Lehre wird als Teil guter Wissenschaft viel häufiger genannt, als das jetzt in den offiziellen Exzellenzkriterien abgebildet ist oder auch bei Berufungen spielt es immer noch eine nachgeordnete Rolle. Das heißt, wir sehen auch eine Gefahr darin, dass bei diesem engen Blick auf Exzellenz ein Teil der Talente einfach verloren gehen oder auch Menschen keine Lust mehr haben, wissenschaftlich tätig zu sein, weil das gar nicht ihren Wertvorstellungen, ihren Wünschen an gute Wissenschaft entspricht. Und da müssen wir ein Umdenken haben.
Also Ihrer Meinung nach wäre eine Neudefinition oder zumindest ein Hinterfragen dieses Exzellenzbegriffes an der Zeit.
Absolut, so wie es auch wichtig ist, mehr Diversität und auch Ambiguitätstoleranz zuzulassen. Zweideutigkeiten, Vieldeutigkeiten, unterschiedliche Perspektiven, die bereichern und triggern Forschung. Und das wird häufig ausgeschaltet. Und wir haben, ich will jetzt nicht mit lauter Fachwörtern kommen, aber das muss ich nur sagen, wir haben so diesen Trend zur homosozialen Kooptation. Das heißt also, man sucht sich auch in einem Team als etablierter Mensch, möglichst Leute, von denen man denkt, ach, die ticken wie ich, die verstehe ich, mit denen kann ich gut arbeiten. Und das ist natürlich so, solange wir nur etwa ein Viertel der Professuren auch mit Frauen besetzt haben, ist es auch schwierig, da, sagen wir mal, mehr Frauen in die Spitzenpositionen der Wissenschaft zu bringen und hier auch ein breiteres Spektrum auch an Perspektiven und Herkünften, auch soziale Herkünfte, regionale Herkünfte mit in die Wissenschaft einzubringen.
Ja, Sie fragten auch gerade nach eindrucksvollen Passagen aus den Interviews oder den Momente, die hängen geblieben sind. Wir haben auch eine etablierte Professorin interviewt aus der Medizin und auch eben zu dem Exzellenzbegriff. Und sie hat was sehr Schönes gesagt. Also sie war auch in vielen Berufungskommissionen und sie sagte, wenn in der Regel sind die Leute ja fast gleich qualifiziert, ja. Der eine hat irgendwie 4 Artikel und die andere 3. Dafür hat sie irgendwie 100.000 Euro mehr eingeworben. Also praktisch, das sind ja recht vergleichbare Lebensläufe und ja, also von der, die haben praktisch fast dasselbe aufzuweisen. Und sie sagte, nicht immer ist praktisch quasi der exzellenteste oder die exzellenteste immer die geeignetste Person, weil sie war in der Medizin und hat gesagt, manchmal ist so die regionale Vernetztheit der Person, mit welchen Krankenhäusern sind sie im guten Kontakt oder welche Kontakte bestehen auch vielleicht zu PatientInnenorganisationen, sind vielleicht entscheidender für die Besetzung dieser Professur. Und das fand ich nochmal einen sehr schönen Satz. Also der exzellenteste, sprich irgendwie nach diesen Kriterien, die Ute Klammer gerade genannt hat, wie Publikationen etc., Drittmittel, Internationalität versus noch die anderen Kriterien, die vielleicht auch eine große Rolle spielen.
Das ist sehr interessant und zeigt nochmal mehr, dass man diesen Begriff einfach ein bisschen hinterfragen und neu definieren sollte. Es gibt ja neben dem Gender Visibility Gap leider noch verschiedene andere Gaps, die geschlechterspezifisch sind. Auf einen möchte ich noch zu sprechen kommen, nämlich auf den Gender Award Gap. Wie hängt denn dieser Gender Award Gap mit der Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen zusammen?
Preise versprechen ja Prestige. Die haben ja diese Verheißung, oh, diese Person, die hat es richtig gut drauf, die hat so richtig tolle, innovative Forschung gemacht. Das heißt, diese Person hat Anerkennung bekommen von ihren Peers, ja, von der Fachcommunity. Das heißt, die Leute schauen hin. Und das ist auch oft dann eine Headline wert in den Medien. Und das sieht halt auch so aus, als wäre die Bewertung der Preiswürdigen immer fair abgelaufen. Das heißt, es gab einen Pool von Leuten, die praktisch dafür in Frage kommen. Und jetzt zeigen aber Studien auf nationaler und internationaler Ebene, die halt die Anteile vergleichen von Frauen unter PreisträgerInnen von Wissenschaftspreisen mit den Anteilen der potenziell verfügbaren KandidatInnen. Und das Ergebnis der Studien, Frauen sind anteilig unterrepräsentiert, auch im historischen Rückblick. So, das ist also jetzt kein Argument allein, okay, es gibt einfach nicht so viele Frauen, ja gut, die Professuren sind in der Regel männlich besetzt oder die Postdocs, da gibt es einfach einen größeren Pool an Männern und dieses Argument können halt diese vergleichenden Studien aushebeln. Darüber hinaus war lange Zeit einfach tatsächlich Frauen der Zugang zu Professuren beispielsweise verwehrt im historischen Rückblick. Die Leistung wurde vielleicht den Ehepartnern zugeschrieben. Faktisch auch, also wer hat mehr Zeit, um Wissenschaft zu betreiben, im Labor zu stehen? So, wer bekommt eher die Pflegeverantwortung zugeschrieben in der Kindererziehung? All das führt auch dazu, dass halt die Pools vielleicht größer oder kleiner sind. Jedoch sind die strukturellen Gegebenheiten also allein kein Erklärungsfaktor, so auch stereotype Vorstellungen über die Fähigkeiten von Männern und Frauen. Wer ist eigentlich so, wenn ich jetzt so spontan frage, wie sieht ein idealer Wissenschaftler aus? Oder was verbindest du mit einer Person in der Forschung? Wie viele Personen haben da ein bestimmtes Bild, was vielleicht eher männlich konnotiert ist? Und dass halt auch das eine verzerrte Wahrnehmung produziert darüber, wer ist denn überhaupt jetzt hier preiswürdig? Und dass halt diese geschlechtsspezifische Voreingenommenheit, diese Stereotype auch dementsprechend Auswirkungen auf die Teilhabe haben von Frauen im Wissenschaftssystem, aber halt auch letztlich Auswirkungen auf die Sichtbarkeit haben. Denn diese Stereotypenvorstellungen beeinflussen nicht nur die Einschätzung von anderen, sondern die können halt auch die eigene Einschätzung, die Selbsteinschätzung beeinflussen. Okay, ja, bin vielleicht doch nicht so gut. So.
Dass man sich vielleicht gar nicht bewirbt, genau, um einen Preis, genau, meinen Sie. Also es ist quasi einerseits natürlich dieses Totschlagargument, es gibt viel weniger Forscherinnen, weibliche Wissenschaftlerinnen, und andererseits, dass vielleicht Frauen auch gar nicht so nominiert werden oder sich selber nominieren und dadurch natürlich auch nochmal weniger Chancen auf einen Preis oder eine Auszeichnung haben. Also es hängt alles mit der Sichtbarkeit zusammen. Es ist ein sehr vielschichtiges Problem, das wir jetzt leider auch in der Folge nur ansatzweise diskutieren können. Am Ende würde ich Sie sehr gerne noch fragen, ob Sie persönlich einen Rat für junge Wissenschaftlerinnen haben, den Sie den Hörerinnen mitgeben möchten.
Ich würde einfach sagen, traut euch und stellt eure Leistung nicht unter den Scheffel, sondern geht auch proaktiv mit eigenen Leistungen um. Man muss auch nicht immer warten, bis ein Projekt abgeschlossen ist, um etwas daraus berichten zu können, sondern man kann auch Zwischenergebnisse kommunizieren. Man kann auch mal eine These aufstellen, die vielleicht nicht durch 20 Studien schon abgesichert ist. Und da würde ich auch gerade jungen Wissenschaftlerinnen raten, zu zeigen, was sie tatsächlich tun und auch mit Freude in die Öffentlichkeit einfach zu kommunizieren, sich aber auch Fachwissen anzueignen, wie man das vielleicht am besten macht, im Austausch mit der Hochschulkommunikation oder anderen Möglichkeiten, sich hier nochmal Wissen anzueignen.
Sehr schöne, motivierende Worte von Ihnen. Vielen Dank.
Gerne.
Ja, ich kann mich dem absolut nur anschließen. Und sich auch dann überlegen, okay, was möchte ich kommunizieren? Und vielleicht passt ein Podcast sehr gut zu mir. Vielleicht starte ich mal mit einem LinkedIn-Profil, das ich regelmäßig füttere und generiere darüber Aufmerksamkeit. Und wenn Personen aus zum Beispiel Funk und Fernsehen auf mich zukommen, gehe ich vielleicht zu den HochschulkommunikationsakteurInnen meiner Hochschule und lasse ich einmal ganz kurz beraten. Ja, wie gehe ich mit Fragen um, die mir nicht so behagen? Ja? Wie antworte ich da am besten, dass es sich für mich stimmig anfühlt?
Ja, das sind doch sehr gute Ratschläge. Ich darf mich nochmal herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um das Projekt Exenco heute bei mir im Podcast vorzustellen. Den Link zum Projekt und die Kontakte stelle ich euch natürlich auch in die Shownotes. Dann könnt ihr euch das Projekt nochmal im Detail ansehen. Und ich bedanke mich nochmal an dieser Stelle, dass Sie Ihre Eindrücke und die ersten Erfahrungen mit uns geteilt haben.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat und ihr mich gerne unterstützen möchtet, dann lasst dem Podcast doch bitte eine Bewertung da auf Spotify oder der Plattform eurer Wahl und empfehlt ihn gerne an Kolleginnen, Freundinnen, Studentinnen weiter. Das würde mich nicht nur sehr freuen, sondern hilft mir auch, dieses Herzensprojekt weiterzumachen. Bis zum nächsten Mal.